Sie hören Krypto-Kontext, Ihr Begleiter in die Welt der digitalen Währungen und Technologien.
Ja, herzlich willkommen zu Krypto-Kontext Nummer 5 mittlerweile schon. Wow, deinem Blockchain-Begleiter in die Welt der Kryptowährungen und Tokens. Genau, immer mit Blick auf Investment-Opportunitäten, aber eben auch auf fundamentales Verständnis dieser zwar nicht mehr ganz so neuen, aber weiterhin unglaublich spannenden Technologie. Ich bin Chris und verantworte für die Heliad AG die Bereiche Krypto und Blockchain aus Investorensicht und mein Podcast-Kollege Steffen, der die Themen bei der Börsenmedien AG betreut und mit seinem Hintergrund als Informatiker nochmal viel tieferes technisches Verständnis mitbringt, ist natürlich auch wieder mit dabei. Ja, Steffen, ich glaube, vorweg kann man zur aktuellen Marktentwicklung erstmal sagen, dass Krypto im Moment wieder richtig Spaß macht, also zumindest aus Investorensicht, auch wenn es über die vermeintlich dahinterstehenden politischen Treiber natürlich geteilte Meinungen gibt und auch geben darf. Jetzt sind wir zum Glück kein Politik-Podcast und können das halbwegs ruhigen Gewissens, zumindest für unsere Rolle hier, genau größtenteils ausblenden. Beziehungsweise ja uns auf die positiven Entwicklungen für die Blockchain-Industrie konzentrieren. Denn wo hier die US-Politik eigentlich immer sehr verhalten war, fast schon feindlich, muss man sagen, den Themen Blockchain und Krypto gegenüberstand, ist jetzt eben ein deutlich freundlicheres Umfeld zu erwarten. Und das erstmal sehr, sehr positiv in meinen Augen. Und das betrifft nicht nur digitales Gold, also sprich Bitcoin, das ja quasi jetzt fast täglich neue All-Time-Highs erreicht. Ja, ich glaube, die 92.000 Dollar haben wir gekratzt diese Woche. Aber es ist aus meiner Sicht eben auch, vielleicht nochmal stärkere Entwicklungen für das Thema, für das weitere Blockchain-Umfeld zu erwarten, also insbesondere für die Themen Smart Contract Plattform auch DeFi. Also da wird es meines Erachtens weitreichende Folgen geben, denn hier ermöglicht die freundliche Politik Zugang zu einem Markt, also sprich dem US-Anlegermarkt, der bisher, ja man kann schon sagen, fast abgeschnitten schien von den Innovationen in dem Bereich. Ja. Und auch die Milliardenakquisitionen von Stripe, verdeutlicht da die Zukunftserwartungen hier nochmal zusätzlich, weil die hatten ja Ende Oktober die Stablecoin-Plattform Bridge gekauft und das war immerhin der größte M&A-Deal in der Kryptogeschichte, circa 1,1 Milliarden Dollar Transaktionswert. Ja. Also das ist sicherlich auch nochmal hervorzuheben bei den Entwicklungen über die letzten Wochen. Genau, Steffen, bevor wir zurückschwenken zu, unserem Grundlagenaufbauungsfahrplan, wie ist dein Take zu den neuesten Entwicklungen?
Ja, Chris, vielen Dank für diese kurze Einführung in das Geschehen der letzten Wochen. Ist natürlich auch für so ziemlich jeden in allen Medien jetzt erkenntlich gewesen. Das, was wir eigentlich seit Jahren beobachten, den Kryptomarkt, der wird manchmal dann ganz nach oben gespült durch die Allzeithochs, durch die News. Das haben wir jetzt eben gesehen, wie du gesagt hast. Ich glaube, wir waren, je nachdem, wo man geschaut hat, sogar teilweise über 93.000 Dollar, sind also auch deutlich unter 10% an diesem 100.000 Dollar Ziel beim Bitcoin, auf das viele seit Jahren ja hinfiebern. Mhm. Und ich bin auch froh, dass sich das so ein bisschen ausgespielt hat, wie wir es erwartet haben, weil das ganze Jahr arbeiten wir eigentlich schon darauf hin, auf die US-Wahl, auf im Nachgang an die ETF-Zulassungen Anfang des Jahres war das ganze Krypto-Klima einfach viel freundlicher. Die Hoffnung war groß, dass der Wahlausgang den Markt bewegt, aber ich denke nicht, dass jemand erwartet hat, dass sich sowohl die Aktienmärkte als auch der Kryptomarkt in diesem Ausmaß so schnell nach oben katapultieren würde. Da waren wir alle diese Woche auch sehr geflasht, aber natürlich im positiven Sinne. Und deswegen freue ich mich jetzt schon, wie die Jahresendrallye, die jetzt bald zumindest eingeläutet wird, weitergeht und wie lange dieser Hype und dieses Momentum auch anhält. Weil meine Befürchtung ist, ich hoffe, dass wir die 100.000 Dollar bald sehen, weil auf diese Ankündigungen, die jetzt in den USA gemacht wurden, müssen halt auch irgendwann Taten folgen. Und wenn die ausbleiben, könnte es halt auch sein, dass die Euphorie genauso schnell wieder geht, wie sie jetzt gekommen ist. Natürlich hoffe ich, dass es so bleibt, ja.
Genau, also das ist sicherlich auch meine Sorge, ja, insbesondere bezüglich der Nachhaltigkeit dieser Preisentwicklung. Aber wie gesagt, insbesondere stimmt mich das eben positiv, auch, sag ich mal, vor dem Hintergrund langfristiger Erwartungen über Bitcoin eben hinaus. Ja, obwohl zu Bitcoin natürlich explizite Aussagen seitens Trump getroffen wurde. Es wird ja, glaube ich, auch eine strategische Bitcoin-Reserve gemunkelt. Ja, das ist natürlich noch weit entfernt von einer Bestätigung. Aber genau, das hat sicherlich nochmal zusätzlich den Kurs beflügelt, aber wie gesagt, erstmal das, sag ich mal, deutlich freundlichere politische Klima auch für die gesamte Industrie ist sicherlich erstmal sehr, sehr positiver Rückenwind, auch mittelfristig eben für Entwicklungen in dem Bereich. Und wie gesagt, sag ich mal, insbesondere auch der DeFi-Bereich ist sicherlich hervorzuheben. Und das hat man, glaube ich, auch auf der Token-Seite im DeFi-Bereich deutlich spüren können. Genau. Genau. Aber dann sozusagen zurück zu unserem Grundlagenfahrplan. In den letzten Folgen hatten wir uns ja von der Blockchain-Technologie über vorherrschende Base-Layer-Blockchain, Smart-Contract-Plattformen und Skalierungslösungen vorgehandelt. Und das Thema für heute ist, ein weiteres Stück grundlegende Infrastruktur im Blockchain und besonders Smart-Contract- und DeFi-Ökosystem. Und das sind die sogenannten Oracles, also Orakel. Und das Größte nach Marktkapitalisierung zumindest mal und von den Nutzerzahlen her ist sicherlich Chainlink. Das haben bestimmt schon viele gehört und der zugehörige Link-Token befindet sich sicherlich auch in vielen Krypto-Depots wieder. Steffen, magst du aus technischer Sicht einmal eine kurze Einführung in Oracles versuchen?
Ja, beziehungsweise nicht unbedingt die Einführung in die Funktionsweise von Oracles erstmal selbst, sondern ich würde gerne erklären, warum sie überhaupt notwendig sind, weil Smart Contracts oder eben Blockchain-Anwendungen, die sind eben nicht in der Lage, auf Daten von außen selbstständig zuzugreifen. Also man kann jetzt nicht sagen, im Smart Contract werden die Wetterdaten irgendwie abgerufen. Das liegt einfach daran, dass die Daten, die auf der Blockchain selbst liegen, für immer auch so bleiben. Und dadurch ist es gar nicht möglich, Echtzeitdaten durch die Blockchain abrufen zu lassen, weil die Schnittstellen, die nach außen existieren, die könnten sich ändern. Es könnte ein anderer Wetteranbieter kommen, einer könnte wegfallen und dann wären die historischen Daten der Blockchain in der Zukunft anders als zu dem Zeitpunkt, als sie entstanden sind. Und das ist einfach, das funktioniert nicht auf Blockchains. Das heißt, die Daten müssen erstmal von außen kommen. Und wenn die Daten von außen kommen, habe ich aber das große Problem des Vertrauens. Also wenn ich jetzt sage, ich habe eine Versicherung, die mir eine Prämie bezahlt, wenn mein Flug verspätet ist, dann muss ich ja vertrauen können, dass die Daten, die gemeldet werden, auch korrekt sind, dass wenn mein Flug wirklich Verspätung hat, dass ich dann eine Prämie ausgezahlt bekomme und im Umkehrschluss, dass wenn mein Flug pünktlich war, ich nicht die Möglichkeit habe zu schummeln, zu manipulieren und zu sagen, aber mein Flug war verspätet und dann würde der Smart Contract ja automatisiert eine Prämie auszahlen, die es gar nicht geben darf. Und deswegen, für diesen Zweck gibt es eben unter anderem die Oracles, die dann als vertrauenswürdige Vermittler zwischen Blockchains und der Außenwelt existieren. Vielleicht kannst du das, Chris, nochmal in einem bisschen weniger technischen Weg beleuchten.
Finde ich ehrlich gesagt eine super Einführung und Zusammenfassung. Ich glaube, da lässt sich gar nicht so viel rauskürzen, aber genau, ich versuche es mal also in meinen Worten zu beschreiben. Also wie gesagt, die Blockchain, wie du sagst, weiß erstmal gar nicht, was in der realen Welt passiert. Und in Echtzeit schon mal gar nicht. Und solche Daten sind besonders relevant, sag ich mal, im DeFi-Bereich sind natürlich Kursdaten, also Kursdaten von, sag ich mal, Kryptowährungen selber, weil ich sag mal, die Bitcoin-Blockchain oder auch die Ethereum-Blockchain wissen selbst nicht ihre eigenen Kurse oder die Kurse des zugehörigen Tokens. Und die müssen natürlich von außen eingespielt werden. Und wann ist das relevant? Das ist insbesondere dann relevant, zum Beispiel bei, Borrowing- und Lending-Protokollen, also bei Kreditprotokollen, wo man die Kredite mit, sag ich mal, Kryptowährungen besichert und da muss natürlich, sag ich mal, das Besicherungsniveau dann auch mit den entsprechenden Kursdaten hinterlegt sein und plausibilisiert werden und dafür wird das sicherlich am häufigsten benutzt. Du hast Wetterdaten angesprochen. Ich glaube, in jüngerer Vergangenheit in der Presse waren auch häufig, sag ich mal, Sportergebnisse und eben besonders jetzt auch eben Stimmenverteilung bei Regierungswahlen. Ja? Also das hatte sicherlich so in den letzten Wochen nicht nur wegen den US-Wahlen besondere Relevanz, sondern auch wegen der Wettplattform Polymarket. Das hat bestimmt der ein oder andere von euch auch schon mal gelesen, weil das eine, ja, eine Wettplattform ist, die auf Blockchain-Technologie aufsetzt. Genau, und eben entsprechende Wetten auf den künftigen Präsidenten oder Präsidentin damals natürlich noch ermöglicht hat. Ja. Und deswegen war Polymarket auch selber in der Presse häufig zu finden, nicht zuletzt wegen den großen Volumina, Wettvolumina, die über die Plattform liefen. Und genau, und sag ich mal, für die Auszahlung dann, also bei Eintritt des Ergebnisses, sind natürlich dann auch entsprechend Oracles nötig gewesen, die die entsprechenden Daten dann genau auf die Blockchain auch eingespielt haben. Passt das so, Steffen?
Ja, genau. Ich freue mich, dass du Polymarket als Beispiel nennst, weil in der Woche vor der US-Wahl habe ich im Anlegermagazin Der Aktionär auch Polymarket tatsächlich als Thema behandelt, weil es eben ein sogenannter Future Market ist. Du sagst jetzt Wettplattform dazu, das ist das, wogegen sie sich wehren, dass sie sind. Sie versuchen ja eher eine Art Vorhersageplattform zu sein, die auf den Ausgang von gewissen Ereignissen die Möglichkeit geben zu setzen, um eigentlich eher eine Vorhersage zu treffen, weil die eigenen Anteile, die man kauft, nur dann an Wert gewinnen, wenn das Ergebnis auch eintritt. Also ja, du kannst natürlich sagen, das ist das Gleiche wie eine Wette. Du kannst aber auch sagen, dass du in Echtzeit eine Indikation vom Meinungsbild bekommst. Und das ist das, was Polymarket zum Beispiel versucht zu zeigen. Und dafür brauchen sie Oracles. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Und der Vorteil von Oracles ist an der Stelle auch, also nicht nur an der Stelle, sondern auch bei den Finanzdaten, dass ich komplexere Berechnungen außerhalb der Blockchain vertrauenswürdig durchführen kann, wenn ich eben dem Oracle vertrauen kann. Also ich kann dadurch wieder Blockchain, wir erinnern uns, ist eine teure Datenbank. Das heißt, ich möchte so wenig wie möglich und so selten wie möglich da was reinschreiben. Und deswegen ist es nochmal ein Grund, warum Oracles gut und wichtig sind, weil die eben minimieren, wie viel in die Blockchain kommt und trotzdem vertrauenswürdig sind.
Genau. Ich glaube, auf Englisch würde man sagen Prediction Market. Das stimmt, so schreibt sich Polymarket sicherlich auf die Fahne. Genau, aber die Prediction, die dann daraus entsteht, ist eigentlich eine Folge wahrscheinlich der Wetttätigkeit. Ich glaube, es ist wahrscheinlich Ansichtssache, von welcher Seite man zählt, aber ich würde es anstelle von Polymarket wahrscheinlich auch so darstellen, ganz genau. Ich glaube, ein weiterer wichtiger Punkt, den du auch davor schon angesprochen hast, ist in der Tat das Thema potenzielle Zentralisierung, weil man könnte sich ja auch vorstellen, dass ein solches Oracle dann für die Einspeisung dieser Realdaten zum Beispiel an nur einen Bieter angeschlossen wäre, also für Kursdaten zum Beispiel, weiß ich nicht, an die Deutsche Börse oder an CoinMarketCap oder wie auch immer. Aber das versucht man eben auch im, sag ich mal, Spirit der Dezentralisierung und Blockchain-Ethik dann eben auch dezentralisiert zu gestalten, so dass man, so weiß ich zumindest mal für die Kursdaten, eine Vielzahl von Dateneinspielern hat. Das sind in der Regel so, fünf bis zehn, manchmal auch 10 bis 20, kurszutragende Parteien. Darunter findet sich bei Chainlink zum Beispiel auch die Deutsche Telekom, die dann entsprechend Kursdaten zuliefern. Und das wird dann, glaube ich, auch gemittelt zwischen den Anbietern und natürlich geschaut, wie aktuell auch da die Dateneinlieferung ist. Und insofern wird auch nur auf die aktuellsten Daten dann zugegriffen. Und das ist eigentlich eine ganz, sag ich mal, schöne Lösung, um das Thema dann, sag ich mal, im Sinne der Blockchain dann auch wieder rund zu machen, dass man eigentlich da eben eine durchgehende Dezentralität und Unabhängigkeit von einzelnen Parteien gewährleisten kann.
Genau. Hast du sehr gut zusammengefasst. Sicherlich, ich meine, es bleibt natürlich, wie du auch angeschnitten hast, das Thema Oracles sind trotzdem jetzt keine Blockchain. Also man macht schon irgendwo einen Kompromiss hier zwischen Vertrauen und Dezentralisierung und trotzdem auch irgendwie Effizienz, die man braucht, wenn man Daten verarbeiten will. Natürlich muss man auch aufpassen, dass die Sachen irgendwie ausfallsicher sind. Das kostet natürlich auch alles Geld. Aber dafür gibt's ja eben auch dann so Token wie den Link von Chainlink oder eben andere Oracle-Protokolle. Für mich persönlich kann ich auch sagen, Chainlink war für mich immer ein Favorit unter den Token. Ich habe tatsächlich auch selbst mal irgendwann eine kleine Position aufgebaut, weil das Thema Oracles einfach essentiell ist für die Existenz von Blockchain-Anwendungen in der realen Welt. Und ob man jetzt Chainlink bevorzugt oder einen anderen Oracle-Token, man kann in seinem Portfolio auf jeden Fall nichts verkehrt machen, da auf einen dieser Werte mitzusetzen.
Genau, Chainlink sicherlich eine der bekannteren Tokens, die eben keine Blockchain repräsentieren. Genau, ein Top 20 Token sicherlich, wahrscheinlich Top 15. Market Cap liegt bei, ich glaube, 8 Milliarden Dollar zurzeit. Und das spiegelt sicherlich nochmal die Wichtigkeit, auch die, sag ich mal, von den Marktteilnehmern eingeschätzte Wichtigkeit wieder. Es gibt sicherlich einige Protokolle in diese Richtung, also einige Oracles, die auch einen entsprechenden Token auch schon draußen haben, in dem man investieren kann, haben aber sicherlich unterschiedliche Spezialisierungen. Ich sag mal, Chainlink konzentriert sich wahrscheinlich eher auf das Ethereum-Ökosystem, oder da sind sie zumindest mal gestartet, und bieten jetzt eben auch Cross-Chain-Funktionalität an, mit einem neuen internen Protokoll, CCIP heißt das. Und dann gibt es noch ein weiteres Top 100 Token Oracle namens PYTH, PYTH, was in dem Solana-Ökosystem gestartet ist und auf dieses fokussiert ist und was ich, sag ich mal, auf hochfrequente Finanzdaten besonders spezialisiert. Daneben gibt es noch einige andere, meistens DeFi-fokussiert, UMA ist da zu nennen, Band-Protokoll, API3, DIA, ich glaube, das sind die Tokens, die wir im Moment, sag ich mal, verfolgen und betrachten. Genau, aber insgesamt sehr, sehr spannende Welt, auch weil, ihr wisst ja, wir betrachten ja, sag ich mal, die Krypto-Token-Welt auch meistens eher durch die Fundamentalbrille, als dass wir jetzt irgendwelche Charttechniken anwenden würden. Und da ist natürlich besonders positiv hervorzuheben bei Oracle Business Modellen, dass die meisten eben wirklich schon profitabel sind oder zumindest mal Umsätze in signifikanten Niveaus erreichen.
Genau.
Okay, Steffen, wir haben jetzt auch fast schon die 20 Minuten gesprengt oder haben sie sogar gesprengt jetzt. Das heißt, ich glaube, wir können es diese Analyse auch so stehen lassen. Wir werden es in den nächsten Folgen sicherlich eh noch erweitern, weil wir, sag ich mal, weiterhin an dem Makrothema, sag ich mal, ja, Infrastruktur und Services dranbleiben, und werden uns dann sicherlich auch noch den Themen, ja, Storage beziehungsweise Speicherlösungen widmen. Da kommen einem so Coins und Tokens, Protokolle wie Filecoin und Arweave in den Kopf und, genau, gegebenenfalls weitere Services wie, ja, zum Beispiel Adressen, Address Naming, also Wallet-Adressen, Namensgebung und genau damit verknüpft bestimmt Identitätslösungen, genau, wofür, sag ich mal, Blockchain-Technologie auch spannende Lösungen bereithält. Genau, Steffen, passt das für dich so? Weil dann würden wir einfach nächstes Mal weitermachen, wo wir hier aufgehört haben.
Absolut, da freue ich mich schon drauf, weil die Themen sind mit meine Lieblingsthemen.
Klasse, das lässt Großes erwarten. Vielen Dank, Steffen. Bis nächstes Mal. Danke. Ciao, tschüss.
Tschüss.